Herr Wehrheim, wenn wir uns über Steuerhinterziehung unterhalten, über welche Dimensionen unterhalten wir uns da eigentlich?
Sie erwarten von mir sicher jetzt keine Zahl, in welchen Dimensionen Menschen Steuern hinterziehen.
Ja, aber unterhalten wir uns da über Millionen, über Milliarden?
Da unterhalten wir uns über Milliarden, unterhalten wir uns sicher über dreistellige Milliardenbeträge.
Dreistellige Milliardenbeträge?
Ja, das ist so. Da gibt es ja unterschiedliche Schätzungen und die Schätzungen gehen bis hin zu 300 Milliarden und mehr. Also an diesen Schätzungen beteilige ich mich sicher nicht, aber Sie können schon von dreistelligen Milliardenbeträgen ausreden.
Wenn man sich Ihr Buch Inside Steuerfahndung durchliest, ja, dann stellt man fest, der Steuerhinterzieher gibt es gar viele und ihre Methoden sind mannigfaltig. Gibt es eigentlich genügend Fahnder, um dann noch adäquat hinterherzukommen?
Naja, das habe ich zu meiner Zeit in der Fahndung immer gesagt. Wir haben zu wenig Leute. Wir könnten mehr Personal gebrauchen. Das Problem ist mehr das Problem des Finanzausgleichs. Ich denke, man sollte eine Bundessteuerfahndung haben und im Rahmen einer Bundessteuerfahndung könnte man sicher eine ganze Menge mehr Personal beschäftigen.
Dazu kommen wir gleich noch. Das deutsche Steuerrecht ist ja nun eines, das sich rasend schnell verändert und sehr viele Schlupflöcher aufweist, die wiederum Heerscharen von Steuerberatern zu nutzen suchen. Kommt man da eigentlich als Finanzbeamter so immer mit?
Ja, wir haben als Finanzbeamte sicher uns auch spezialisiert. Heute bin ich ja Steuerberater. Es ist sogar schwer, jetzt als Berater damit zu kommen. Es ist ja so, dass ständig von der Politik das eine oder andere neu produziert wird an Gesetzen und dann eben umgesetzt werden muss, sowohl vom steuerberatenden Beruf, aber auch im Rahmen der Finanzverwaltung. Das Steuerrecht, das deutsche Steuerrecht, ist das komplizierteste der Welt. Das ist nun leider mal so. Und ich denke, wenn ich zurückdenke an die Zeit in der Finanzverwaltung, dann haben wir schon davon gelebt, dass wir uns spezialisiert haben auf die einzelnen Steuerarten, und um dem Rechnung zu tragen, um damit zu kommen.
Sie waren Mitglied der legendären Frankfurter Steuerfahnder und haben im Kontext von Parteispendenaffären auch gegen große deutsche Unternehmen ermittelt und beschreiben auf Seite 129 Ihres Buches dabei Folgendes, das möchte ich mal zitieren. Unfassbare Dinge spielten sich bei Durchsuchungen großer deutscher Unternehmen ab. Nicht selten kam es vor, dass die Hausjuristen der betreffenden Konzerne uns unmissverständlich klarmachten, dass wir gerade im Begriff waren, ein Abgeordnetenbüro zu durchsuchen. Deutsche Bundestagsabgeordnete hatten ihre Arbeitszimmer in den Etagen deutscher Großunternehmen. Von da an hatte ich besser denn je verstanden, was hinter dem Begriff Lobbyismus steckt. Doch wir durchsuchten und die Prüfung der Bücher ergab unter anderem, dass in vielen Fällen deutsche Firmen Arbeitskräfte bezahlten, die ihren Dienst jedoch in Parteizentralen oder Abgeordnetenbüros verrichteten, auch eine Form der Parteispende. Zitat Ende. Arbeitszimmer von Bundestagsabgeordneten in den Etagen großer Unternehmen, Beschäftigte großer Unternehmen in Parteizentralen und Abgeordnetenbüros. Was ging in Ihnen, als Sie das so mitbekamen, damals so im Kopf herum?
Ja, zunächst mal war das die damalige Flick, sogenannte Flick-Parteispendenaffäre. Und ich hab da so, war so um die 30. Das war für mich Neuland. Ich bin dann erstmal erschrocken. Mir ging durch den Kopf, Bundestagsabgeordnete sind immun, genießen Immunität. Darfst du das jetzt überhaupt? Machst du jetzt was falsch? Und dann war es eben so, dass man gesehen hat, ja, es gab in großen deutschen Firmen Bundestagsabgeordnete auf der Payroll. Und das war dann eben so, dass wir uns Gedanken machten, dürfen wir jetzt durchsuchen, können wir die Dinge sicherstellen? Wir konnten in den Fällen, aber es war so, dass es zur Verunsicherung geführt hat. Und für mich war das so eine Art Entjungferung. Ich habe vorher so, wie ich das ja auch im Buch beschrieben habe, mittlere Unternehmen geprüft, war bei solchen Durchsuchungen dabei und im Rahmen der Parteispendenaffäre damals, da erlebte man so eine gewisse Entjungferung und daraus entwickelte sich auch dann mehr eine Professionalität für mich persönlich.
Aber haben Sie eine so enge Verflechtung zwischen der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt, Bundestagsabgeordnete stellen ja die gesetzgebende Gewalt im Parlament dar, und großen Unternehmen erwartet?
Die hatte ich damals nicht so erwartet, jedenfalls nicht so offensichtlich und ohne jegliche, ohne dass das verdeckt war, das hatte ich nicht erwartet. Damals bei diesen ersten Parteispenden, bei dieser ersten Parteispendenaffäre ging man damit ziemlich locker um. Da konnte es durchaus passieren, dass bei einer Überprüfung von unserer Lohnsteuerprüfung festgestellt wurde, dass Arbeitnehmerinnen, also Sekretärinnen von einer deutschen Partei in ganz anderen Betrieben auf der Gehaltsliste standen, aber im Bundestag gesessen haben und dort in Abgeordnetenbüros gearbeitet haben. Also diese verdeckte Parteispende, die ich da anspreche, diese Dinge waren damals ziemlich locker gang und gäbe.
Naja, einiges ist ja heutzutage auch noch locker, wenn Herr Ackermann beispielsweise seinen Geburtstag im Bundeskanzleramt feiert. Zurück aber nochmal in die Vergangenheit, nämlich die unter Finanzminister Theo Weigel eingeführte Kapitalertragsteuer oder Zinsabschlagsteuer scheint bei den Reichen, wenn auch nicht immer Schönen, ja einen Motivationsschub nochmal gegeben haben, zur Steuerhinterziehung, sprich ihr Geld im Ausland verschwinden zu lassen, so Ihre Erfahrung als Steuerfahnder, wie Sie das auch in Ihrem Buch schildern. Was war eigentlich die Rolle der Banken dabei?
Ja, interessant. Ich glaube, man hat sich da zunächst mal auf Seiten des Gesetzgebers verschätzt und hat geglaubt, so 15%, das war, glaube ich, die erste Kapitalertragssteuer, waren 15%, das wird so eine Grenze sein, da wird niemand, das wird jemand bezahlen, und hat sich da verrechnet. Das hieß, selbst 15%, wenn vorher war null in Deutschland, es wurde keine Zinsabschlagsteuer einbehalten, führte zu einer erheblichen Flucht von Milliarden von D-Mark damals ins Ausland. Und die Rolle der Banken war, dass die Banken eben die Wege geöffnet haben zu ihren Töchtern im Ausland. Das heißt also, es wurden die Wege aufgemacht über Pipeline-Konten, über Transferkonten, dass man nicht selbst ins Ausland fahren musste und das Geld eben durch Transfers, die dann aber anonymisiert wurden, durch Transfers auf diese Pipeline-Konten das Geld ins Ausland bringen konnte, ohne sich selber bewegen zu müssen und nach Luxemburg oder in die Schweiz fahren zu müssen.
Juristisch gesehen ist das nicht Beihilfe zur Steuerhinterziehung?
Juristisch gesehen ist das selbstverständlich Beihilfe zur Steuerhinterziehung, wenn Sie das eben beweisen können. Und unsere Aufgabe war ja über viele Jahre, dass wir nicht nur die Steuerhinterziehung an sich verfolgt haben, sondern auch versucht haben, in den Banken die Personen, auch vom Namen her festzustellen und denen eben Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorzuwerfen.
Die Frankfurter Steuerfahnder legten sich unter anderem mit der Commerzbank an und auch noch mit der Deutschen Bank. Allein der erste Fall spülte weit über 1 Milliarde D-Mark in die Staatskassen. Sie waren also einigermaßen erfolgreich, darf man sagen, bis es dann zu jener berüchtigten Amtsverfügung 2001-18 der Frankfurter Finanzbehörde kam. Was hatte es mit dieser Verfügung auf sich?
Ja, diese Amtsverfügung legte die Grenzen für einen Anfangsverdacht relativ hoch. Das heißt, es wurden Transfergrenzen benannt, die sehr hoch waren, also 500.000 D-Mark, um einen Anfangsverdacht für die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens zu haben. Und diese Grenzen waren so hoch, dass also große Unruhe im Bereich der Steuerfahndung entstand und daraus auch sehr viele Querelen, die sich dann in der Folge in einem Treffen, das auch schon geschildert wird, das ich in meinem Buch geschildert habe, wo eben Leute, es haben einzelne Leute remonstriert worden, versetzt. Es hat also sich in dieser Steuerfahndung Frankfurt ein Szenario abgespielt, das man eigentlich nur so beschreiben kann, dass diese Unruhen dazu geführt haben, dass am Schluss aus dieser Steuerfahndungsstelle ja ganz viele Leute umgesetzt, entfernt wurden und die anderen meines Erachtens durch das Beispiel ihrer betroffenen Kollegen zur Ruhe gebracht wurden. Und das hörte dann auf, Remonstrationen hörten auf. Und wir sprechen da von Mobbing in der Form von Bossing, von oben nach unten. Und das hat in der hessischen Finanzverwaltung damals stattgefunden und wird heute auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hoffentlich aufgeklärt, dass das so war. weil Teile der Finanzverwaltung widersprechen dem, die Leute, die in der Führung waren und die Leute, die oben in den Gewerkschaften waren. Die, die unten in den Personalräten das miterlebt haben, die wissen, wovon ich rede.
Vorher, nachher, vor der Verfügung haben die Frankfurter Steuerfahnder sehr viel Geld für die Bundesrepublik Deutschland herausgeholt. Was passierte denn nachher?
Ich denke, dass meine Kollegen sicher, eins ist klar, man hat die Fahndung geschwächt, dass ein Großteil oder eine umfangreiche Anzahl von Kollegen bei der Fahndung weggenommen wurden. Das ist ein Fakt. Aber die Steuerfahndung arbeitet nach wie vor und was ich so höre an Zahlen, arbeitet auch nach wie vor an großen Geschichten. Sie arbeiten zum Beispiel an Umsatzsteuerkarussellen, das heißt, das sind internationale Sachen, da ist im Moment auch ein großer Fall mit großen Millionenhöhe Steuernachzahlungen in der Gerichtsverhandlung. Die Steuerfahndung arbeitet nach wie vor, sie ist anders aufgestellt, sie ist anders verteilt. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte die Steuerfahndung in Hessen auch so aufstellen, wie sie in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aufgestellt ist, nämlich in Ämtern für Fahndung und Strafsachen und damit praktisch ein eigenes Finanzamt, das sich nur um Steuerhinterziehung, Steuerstrafverfahren und um diese Dinge kümmert und das in solchen Ämtern abwickeln. Das halte ich für den besseren Weg, mal abgesehen davon, dass ich generell der Meinung bin, man sollte eine Bundessteuerfahndung haben. Aber wenn man Fahndung organisieren muss in Ländern, dann ist nach meinem Dafürhalten der Königsweg dieser Ämter für Fahndung und Strafsachen. Da ist die Fahndung effektiver und besser aufgestellt.
Es gab aber auch diese Geschichte mit den Liechtensteiner Fällen, also wo wo Gelder nach Liechtenstein transferiert worden sind. Und dann wurde der hessische Finanzminister gefragt, wie viel das Steuermehraufkommen denn bei diesen Fällen gewesen ist hier in Hessen. Und er antwortete 208 Euro. Das war doch ziemlich seltsam, oder nicht?
Ja, da ist er wohl von der Opposition, ich bin das schon mehrfach von Medien jetzt gefragt worden, da ist er von der Opposition wohl angefragt worden, was mit den Liechtenstein-Fällen passiert ist, die da wohl auf dem Tisch lagen bei einem Sachbearbeiter. Und da hat er wohl eine Tischvorlage so beantwortet, dass er gesagt hat, da ist im Durchschnitt 208 Euro rausgekommen. Darüber, über so eine Antwort, lacht natürlich die gesamte Republik. Und da gruselt es jedem, da stehen jedem Fahnder die Haare zu Berge.
Was kommt denn eigentlich im Durchschnitt bei so einem Fall raus?
Also Sie müssen davon ausgehen, dass wenn Sie von Liechtensteiner Anstalten sprechen und Stiftungen, dass im Bereich einer solchen Stiftung das Ganze sich erst ab siebenstellig lohnt. Das heißt, unter einer Million brauchen Sie in Liechtenstein nicht anzufangen.
Steuerfahnder, Sie erwähnten es eben schon, die sich nicht fügen wollten, wurden in der Folge gemobbt, wie Sie selbst versetzt, einige gab psychiatrisiert. Und bisher zumindest wurde kein Verantwortlicher dafür zur Rechenschaft gezogen. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich setze große Hoffnung in den Untersuchungsausschuss. Ich werde dort am 4. November aussagen. Ich habe gestern die Ladung bekommen. Und ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass dieser Ausschuss aufklärt, obwohl, was ich bisher mitbekommen habe, meine Kollegen, eben die psychiatrisierten Kollegen dort wie von den Regierungsparteien wie Angeklagte behandelt wurden, bin ich nach wie vor der Meinung, dass es gelingen muss, dass ein Umdenken passiert in der hessischen Finanzverwaltung und auch im Interesse der Zukunft, auch präventiv, dort ein Mobbingbeauftragter oder ein Mediator eingezogen wird, dass Kommunikation nicht aufhört, wie das bei den vier Kollegen passiert ist, da die Kommunikation aufgehört, man hat nicht mehr geredet, man hat nur noch gegeneinander agiert und es ist also schon eine große Tragik, dass in Hessen im 21. Jahrhundert vier Leute mit fast gleichlautenden Gutachten durch Psychiatrisierung aus dem Dienst entfernt wurden.
Dass diese Gutachten falsch waren, ist ja jetzt durch das Gießener Berufsgericht festgestellt worden. Man sollte erwarten, dass diese einzigen Steuerbeamten rehabilitiert würden. Das ist aber auch nicht geschehen. Wie bewertet man eine Landesregierung, die dann immer noch nicht rehabilitiert?
Ja, ich sehe eine Verantwortung bei dieser Landesregierung nach wie vor mindestens darin, dass man weggeschaut hat. Man ist angeschrieben worden, man ist von Personalräten, von Interessenvertretern, von Betroffenen selbst und hat im Prinzip weggeschaut. Man hat zwar einmal ein Gutachten erstellen lassen, Aber dieses Gutachten hat man den Leuten gegeben, die mit den Dingen befasst waren. Und was werden wohl solche Leute tun, wenn sie ihr eigenes Handeln begutachten? Die sagen, alles war okay, alles war rechtens, wir haben uns richtig nach Recht und Gesetz verhalten. Ich hoffe nach wie vor, dass dies auch im Untersuchungsausschuss herausgebracht werden kann, zumindest in einem Votum der Opposition. Und ansonsten hoffe ich, das weiß ich, dass meine vier Kollegen Privatklagen angestrengt haben, spätestens in diesen Klagen die Wahrheit ans Licht kommt und vielleicht auch noch irgendwer zur Rechenschaft gezogen wird.
Die Frankfurter Steuerfahnder haben sich also mit großen Firmen, mit großen Banken angelegt. Zu der Zeit, wo diese Amtsverfügung 2001-18 herausgekommen ist, hatte die hessische CDU ja noch ein eigenes Problem, nämlich ihre Schwarzgeldaffäre. Haben die Frankfurter Steuerfahnder eigentlich auch hier ermittelt?
Es haben Kollegen an Aktionen, an Ermittlungsaktionen des Hessischen Landeskriminalamtes teilgenommen.
Ist es da nicht ein Problem, ich sage es mal so, dass die Steuerfahndung vielleicht zu sehr in Gefahr ist durch politische Einflussnahme? Müsste eigentlich die Steuerfahndung der politischen Einflussnahmemöglichkeiten nicht mehr entzogen werden?
Ja, das ist so eine Frage. Das ist eine ähnliche Frage wie die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften. Das geht in die gleiche Richtung. Immer dann, wenn Politik von Maßnahmen, wie jetzt beispielsweise von Fahndung oder von staatsanwaltlichen Maßnahmen betroffen ist, ist diese Frage im Raum und die hat sicher auch ihre Berechtigung.
Was würden Sie sagen? Was könnte man da tun? Was wäre die Alternative?
Also meine persönliche Meinung ist die, dass man dass Staatsanwälte nicht weisungsgebunden sein sollten. Und dann wäre auch in der Folge bei der Steuerfahndung die Problematik sicher geringer.
Weil die Steuerfahndung auch Zulieferer für die Staats...
Steuerbeamte sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Und dann wäre auch diese Problematik logischerweise entschärft.
Sie haben das in unserem Interview jetzt schon mehrfach angemerkt, dass außerdem die Steuerfahndung zentral gehandhabt werden sollte. Warum?
Weil ich glaube, dass dann diese Standortgeschichten nicht mehr zum Problem werden können. Denn wir haben immer wieder im Rahmen des Finanzausgleichs Standortproblematik gehabt, dass also beispielsweise ein Bundesland wie Hessen die Personalkosten für Steuerfahndung hat. Aber die Ergebnisse, die Fahndung, also das reingeholte Mehrsteuern, reingeholte Mehrergebnisse an andere Bundesländer abführen muss. Und diese Problematik wäre dann gewesen.
Zum Schluss noch eine Frage, weil es so aktuell ist. Große Furore hat gemacht das Schäublesche Steuerabkommen mit der Schweiz. Wie bewerten Sie als ehemaliger Steuerfahnder dieses?
Als ehemaliger Steuerfahnder bewerte ich das als irgendwo einen Pakt mit dem Teufel. Also wir beauftragen praktisch die bei der Steuerhinterziehung geholfen haben, die ausländischen Banken, damit uns dann eben ein paar Brosamen zu schicken. Ich bin fest davon überzeugt, dass die großen Stiftungen, Anstalten, Liechtensteiner Recht von diesem Abkommen überhaupt nicht betroffen sind und deswegen ist das Ganze meines Erachtens eine Farce.
Herr Wehrheim, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch.
Okay.